Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
So, und damit ein herzliches Willkommen zum neuen Folge vom Monarchs Cast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Ich bin Erik und anbei ist wie immer der selten kopierte, aber oft erreichte Markus.
Ja, guten Tag auch.
Und dann starten wir auch direkt heute mit unserem Gast rein, denn er ist schon direkt mit live dabei. Und zwar ist das der Max aus unserer Statistik-Crew. Hi Max.
Hi, es freut mich sehr dabei sein zu dürfen.
Es freut uns, dass du die Zeit gefunden hast. Statistik-Crew, wir wollen heute gerne mal wieder Team hinterm Team machen und den Fans da draußen, unseren Zuhörern, ein bisschen deine Arbeit während des Spieltags so näher bringen. Aber bevor wir damit anfangen, ihr habt es ja vielleicht schon gelesen, der Erik, der war in München. Und wie wir rausgefunden haben, der Max war auch in München. Und ihr wart da nicht nur Bier trinken.
Ne, wobei man das in München ja eigentlich ganz gut machen kann. Ne? Die Bayern können schon ganz gutes Bier brauen. Ja, nee, haben wir gerade im Vorgespräch zufällig noch festgestellt, dass der Max auch bei dem NFL-Spiel in München und die Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers war. Und da dachten wir, dann machen wir das Thema einfach gleich zu dritt, statt dass ich jetzt nur von meinen Erlebnissen quasi da erzähle. Ja, Max, erzähl mal, wie bist denn du eigentlich an Karten gekommen? Was soll denn das?
Naja, ich hab mich mit meinem Vater zusammen, mit dem ich am Ende auch hingefahren bin, haben wir uns mit jeweils 2 bis 3 Geräten am Tag der Ticketkaufs dort eingeloggt und haben zugesehen, dass wir dort irgendwie reinkommen. Und ich habe dann am Ende mit einem meiner Geräte Glück gehabt und dann sind wir halt an 2 Tickets gekommen, mit denen wir dann dort vor Ort waren. Das war sehr, sehr viel Glück gehabt, wenn ich geguckt habe, dass ich auf den anderen Geräten dann irgendwie anstelle der 600.000 und 400.000 war.
Ja, aber stimmt, das war bei uns genauso gewesen.
Genau, ihr saßt ja, glaube ich, auch zu 6 oder so davor dann am Ende.
Ja, genau, ich war mit noch 5 anderen von den Gurkenhalsen da, waren wir da
gewesen. Aber was ich gesehen hatte, es gab tatsächlich noch die Möglichkeit, am Tag vorher haben welche online noch Tickets ersteigern können. Also was heißt ersteigern? Die haben die tatsächlich bei Ticketmaster ganz normal zum normalen Preis gekauft.
Ja, es gab quasi ein Resale, also wenn man dann halt irgendwie erkrankt ist oder nie konnte oder was auch immer, da konnte man das halt zurückgeben quasi bei Ticketmaster. Und da hatte bei uns auch eine Freundin nochmal versucht für ihren, lass mich nicht lügen, ich glaube für ihren Onkel oder so noch ein Ticket zu erwerben und dann haben die auch nochmal bei eBay Kleinanzeigen geguckt und so, haben dann aber nie nochmal Glück gehabt, sonst wären wir dann zu 7 gefahren, aber gut, dann hätte auch der eine woanders sitzen müssen, weil wir hatten ja halt 6 Tickets zusammenhängend.
Naja, aber es ist ja nie nur Glück gewesen, dorthin die Tickets zu bekommen, weil es man so gesehen hat, war es ja auch irgendwie großes Glück, aus der Münchner Innenstadt dann zum Stadion zu kommen, oder?
Ja, Max, erzähl mal, wie lief denn das bei dir? Du hast gesagt, du bist mit dem Zug angekommen vorhin im Vorgespräch.
Ja, genau, wir sind von Dresden aus hier. Ich bin am Sonntag morgens noch, ich bin hier um 7 los, dann sind wir nach München runter an den Hauptbahnhof, waren wir ca. 13 Uhr. Da ging das logistische Chaos schon los. Das Problem, was man dort unten hatte am Hauptbahnhof, das Thema ist, aufgrund des NFL-Spiels, dort ist nicht erlaubt, eine gewisse Art von Gepäckstück mit reinzunehmen. Es waren irgendwie nur nicht durchsichtige Taschen erlaubt. Und da war halt die Idee, weil ich wollte halt meinen Laptop zum Arbeiten mitnehmen und so weiter und so fort. Gut, dann tun wir die dort in Schließfach am Bahnhof und nehmen die quasi nicht mit rein, sondern holen die dann auf dem Rückweg, wenn es dann zum Zug zurückgeht, wieder ab und dann brauchen wir die im Stadion ja nicht. Mhm. Allerdings waren dann aufgrund der Tatsache, dass wir nicht die Einzigen waren mit diesen Ideen und dass der Bahnhof dort halt auch aktuell zur Hälfte gebaut wird aus irgendeinem Grund, sämtliche Schließfächer voll. Wir waren 2 Stunden vorm Spiel dort und man hat kein Schließfach mehr bekommen an dem kompletten Bahnhof. Wir hatten dann am Ende Glück gehabt, dass wir rüber in ein Hotel gehen konnten, wo wir gegen kleines Entgelt, die das für uns aufbewahrt haben.
Oh, das ist ja nice.
Zum Glück sehr nette Leute. Ja. Dann aber der Weg mit der Straße, mit der U-Bahn hin, ging tatsächlich. Es war ein bisschen quetschend, aber grundsätzlich hat es geklappt. Also wir haben hier jetzt mal die erste Bahn gleich mitnehmen können, die wir dort nehmen wollten. So mit der U4, die 2 Haltestationen, wo wir dann umsteigen konnten in die U6 und sind dann bis hochgekommen.
Ah, du. Also es ging. Da war der lucky. Also wir sind, ich weiß nicht, an welcher Haltestelle wir eingestiegen sind, aber man musste genau mit der U6 da hinfahren und wir standen da am Bahnsteig, der war auch recht dünn, also waren nicht viele Leute an dem Bahnsteig gewesen, aber die Züge waren halt alle voll. Ich glaube, wir haben 4 oder 5 Züge, die fuhren halt im 3-Minuten-Takt oder so, das ging. Waren halt einfach voll, ging nie. Und ich glaube, beim letzten, wo wir dann halt schon überlegt haben, was macht man jetzt, hat der einer, die ging halt die Türen auf, hat einer rausgeschrien, fahrt ein paar Haltestellen zurück hinter die Marienstraße, glaube ich, oder so. Und dort ist halt chillig, da kommen nie alle eben durch die ganzen Knotenpunkte und so, wo halt die meisten Leute sind. Das haben wir dann gemacht, da sind wir halt erstmal 3-4 Haltestellen in die andere Richtung gefahren und da war halt ein komplett leerer Zug.
Ja, die Hauptstation, wo allein gestiegen waren, war, ich glaube, es heißt Odeonsplatz, weil dort die beiden Bahnen, die vom Hauptbahnhof kamen, dort dann in die U6 umgestiegen sind. Entsprechend vorher war es auch in dem Bahnhof und ja, man hatte, was ich auch, das ist mir da besonders aufgefallen, das fand ich relativ krass, wie viele amerikanische Fans tatsächlich da waren.
Ja. Genau, also man hat natürlich viel Englisch gehört und da hast du halt, man hört das halt so ein bisschen raus, ob das jetzt irgendwie ein Dialekt oder ein Akzent ist irgendwie von Europäern. Aber hast doch viele mit amerikanischem Akzent gehört.
Genau, da hatten wir auch welche an der ersten Haltestelle, die ein bisschen verwirrt aussahen. Da haben wir dann mal auch noch kurz nachgeholfen, dass die in die richtige Bahn einsteigen. Aber ja, grundsätzlich, es waren überraschend viele amerikanische Fans für die Tatsache, dass die eigentlich alle Spiele bei sich drüben haben und es jetzt irgendwie das erste Spiel in Deutschland ist.
Ja, ich glaube, die waren auch ziemlich gehypt auf das Spiel. Also ich habe es ja nur am TV zu Hause verfolgt und ich muss sagen, es war, also die Atmosphäre und die Stimmung, die ist auf jeden Fall auch im Fernsehen gut rübergekommen. Das war echt ziemlich beeindruckend, was die da alles aufgefahren haben. So das ganze Wochenende konnte man ja bei Instagram, der NFL-Deutschland-Seite, da ziemlich viel abgewinnen. Die haben da auch eine große Bambule gemacht, die ganze Woche ja über schon. Das sah ziemlich nice. Also ich bin mächtig neidisch auf alle, die da waren und sich das live antun konnten.
Ja. Was ich cool fand bei der Allianz Arena, ich war das auch das erste Mal in München gewesen und eben auch das erste Mal in dem Stadion, da ist halt übelst viel Platz ringsrum. Da hast du halt Riesenfläche und da war so ein NFL-Shop aufgebaut. Da haben wir uns blöderweise irgendwie angestellt, um dann festzustellen, dass die nur von den beiden Teams Merch verkaufen und halt im Stadion nochmal so ein regulärer Fanshop war. Das wussten wir aber damals nicht, haben wir sinnlos gestanden und dann Tampa Bay Seahawks wollte ich jetzt eigentlich nichts von kaufen. Gut, war nicht so schlimm. Und dann gab es da ja auch noch so Challenges. Du konntest da, glaube ich, Field Goals kicken und so Quarterback-Challenges machen. Warst du da, Max? Hast du da irgendwas beobachtet oder selbst gemacht?
Ich habe nicht mitgemacht, aber ich habe zumindest ein großes Schild gesehen von den Field Goal Kicks. Die hat man ja gesehen, wenn man von der Straßenbahn hingeströmt kam. Mhm. Ich hab ein Bild gemacht mit dem Helm von meinem Favorite Team, da waren ja auch immer alle.
Ja, habe ich auch gemacht.
Da haben ja, ich wurde gedisst für mein Favorite Team. Frech ist das.
Ja, da musste ich mit einem Freund zusammen an den Helm einen Daumen nach unten Foto vor dem Steelers Helm für Markus extra machen.
Danke.
War wichtig.
Ich habe mich gefreut. Ja,
das ist wichtig. Das ist
auch richtig. Richtig und wichtig, ja.
Ja, wenn man solche Freunde hat, ne?
Naja. Aber Markus, du hast erzählt, dass da irgendwelche Monarchs-Dudes da an
ja,
den Challenges
es waren ja, also dadurch, dass einige Monarchs-Spieler den Cyberport-Werbeclip mitgestaltet haben, ich glaube, Florian Zorniden, Maxim, nee, wie heißt er denn? Ender, scheiße, jetzt komme ich nicht auf den Vornamen.
Nein, die sind Wörter.
Entschuldigung, wenn der so heißt. ja, Philipp Moss, Aaron Wahl ist, glaube ich, auch dabei gewesen, Erik Seidel, und die hatten halt eben dann Tickets bekommen und waren dann dort vor Ort, und Erik Seidel war unter anderem mit Robin Wilczek da, der jetzt leider bei Berlin Thunder spielt, und der hatte sich dort, hat Erik gefilmt am Broadjump, glaube ich, also hier nach vorne springen, ist das der Broadjump? Ja, glaube ich, probiert. Nicht in die Höhe.
Dreierhopp?
Nicht in die
Höhe. Oder nee, so aus dem Stand mit beiden Beinen einfach
genau,
einen Satz
nach vorne,
machen.
Ne? Nach vorne, richtig, ich glaube der Broadjump, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, der hat sich dort dran probiert, und ansonsten habe ich immer noch mal ein bisschen, wie gesagt, gesehen, was Philipp Most und Aaron Wahl dann so im Stadion erlebt haben. Also ich habe auch volles Programm bekommen, auch wenn ich nie live vor Ort war.
Ja, ich habe das dann erst nach dem Spiel gesehen, weil ich hatte mit mir und der Schlange am Bierstand zu tun. Also mal, Max, wie fandst du den Einlass? Wurde dir auch so hart kontrolliert?
Nee, mich hat keine Person überprüft, mich hat keine Person angefasst, ich wurde durchgewunken und ich war drin.
Exakt. Kennt ihr dieses Meme von diesem Typ bei einem Konzert, der mit zwei Fingern durch die Luft streicht und somit andeutet, jemanden abzutasten? Genau so war das dort gewesen. Das war völlig egal, ich hätte da alles mit reinschmuggeln können. Aber ja, ansonsten haben wir dann, ich glaube, wir waren so eine Stunde vor Spielbeginn drin und wir hätten fast den Start verpasst, weil da echt zu wenig Bierstände waren. Und ich glaube, ich stand 40 Minuten an, Getränke für alle zu holen und da, ich hatte den Einlauf verpasst und das Quo war ja so Voreck gewesen. Das habe ich auch verpasst, genau. Das war mir auch relativ egal gewesen, ehrlich gesagt. Ich bin dann, glaube ich, zur Hymne war ich dann wieder am Platz gewesen.
Das hat doch reicht auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe ja die Vorband nun gesehen, die bei uns den Einlauf machen, die Extreme Drums aus Bischofswerda. Die waren, glaube ich, bei Crow dort kurz mit dabei. Ich bin mir aber nicht ganz zu 100% sicher, ob die das waren.
Ja, genau, siehst du, das haben wir hier auf unserem Zettel stehen, das wollte ich nämlich noch mit erwähnen. Ihr kennt ja alle die Extreme Drums, die bei den Monarchs spielen, immer gleitend quasi zum Einlass da wild am Trommeln sind. Die waren da auch bei dem NFL-Deutschland-Spiel mit.
Und ich glaube, die waren bei der Pregame-Show Teil davon, bevor Crow richtig angefangen hat.
Da habe ich die verpasst.
Ja, aber die waren, was waren das? Weiß ich nicht, gefühlt 30 Sekunden, wenn überhaupt, dann durften sie schon wieder gehen. Die haben nie wirklich lange gespielt.
Und Max, wo hast du gesessen?
Ich saß hinter der Seahawks-Sideline, relativ mittig, ungefähr auf Höhe der 35-Yard-Linie, in der sechsten Reihe. Also es waren echt gute Tickets.
Oh, nice. Wir saßen dann demzufolge auf der gleichen Seite. Ich saß dann quasi rechts von dir, irgendwie so an der 20 oder sowas, aber halt utopisch weit oben. Also hab da kleine Punkte übers Feld laufen sehen. Aber hast ja dort auch riesen Leinwände, also das passt schon.
Ich muss auch sagen, also jetzt zum Thema kleine Punkte. Wir saßen ja wirklich nicht weit weg vom Feld. Also von der Seite, die Spieler sehen winzig aus. Ich meine, wenn man mal so Bilder gesehen hat von einem Tariq Woolen oder einem DK Metcalf, die sehen ja wirklich riesig aus auf Bildern. Aber wenn man so an der Sideline steht, so diese 15 Yards oder so weg, die man dann noch ist, es sah nicht wirklich groß aus.
Ja, meinst du, wir können es auch mit denen aufnehmen, oder was?
DK Metcalf vor allen Dingen, da sehe ich dich gegen DK Metcalf.
Ich bin immerhin bestimmt größer als er.
Ja, und wenn du dich querstellst, windschnittiger.
Ja.
Ach ja. Aber Max, du saßt ja nun nah dran. Hast du irgendwie die Chance gehabt, mal ein Foto von einem Spieler so ein bisschen zu machen oder irgendwie da ranzukommen? Oder? Nee, keine Chance.
Nicht wirklich. Das Problem ist, vor dem Spiel gab es eine relativ große Truppe an Menschen. Ich weiß nicht, über welche Art und Weise die dort rangekommen sind, die halt wirklich auf dem Feld standen und quasi dann davor nochmal ein bisschen blockiert haben. Und generell kam man halt nicht wirklich vorne an die Reling, an den Rand ran, weil da alles voll stand mit Menschen. Das heißt, wirklich nah, also ans Feld direkt rangekommen ist man eh nicht. Und selbst dann, zumindest in der Zeit, wo ich dort in der Ecke war, war auch kein Spieler dort in der Nähe. Also die besten Plätze waren, wenn man wirklich Interaktion mit Spielern wollte. Und da kenne ich auch jemanden, der zum Beispiel von Mike Evans einen Handschuh bekommen hat.
Oh.
Direkt dort am Ein- und Ausgang, wo die halt zur Kabine gehen, weil ja, die dort halt am ehesten... wo die halt am ehesten nochmal kurz anhalten und kurz hier irgendwo einschlagen, was unterschreiben oder was hinwerfen. So. Hinter der Sideline sitzt man da tatsächlich gar nicht so optimal für.
Krass, krass, krass. Also so ein Handschuh von Mike Evans, Respekt.
Den da hab ich auch im Nachhinein dann so auf Social Media diversen Seiten dann gesehen. Das haben sie auch im Stadion eingeblendet, weil wir sind halt auch noch ein paar Minuten geblieben nach Spielende. Wie dann die Spieler quasi, die hatten schon hier ihre Trikots ausgetauscht oder haben Trikottausch gemacht und die sind dann, hatten scheinbar irgendwie ihr Handy mit auf dem Spielfeld gehabt und haben dann so Selfie-mäßig sind sie nochmal durchs Stadion gelaufen und eben in den Spielertunnel rein und haben mit Fans sich da fotografiert. Also die haben das auf jeden Fall auch hart gefeiert, dass da so eine Stimmung war. Und das kann ich euch sagen, also ich war ja nur dieses Jahr in London gewesen zu dem Giants-Packers-Spiel, hab ich ja auch ein bisschen erzählt in der letzten Folge von. Und jetzt eben diesmal in München. Und das war echt nochmal was ganz anderes gewesen. In London war das so, die Crowd ein bisschen träge. Da war, wenn mal irgendwie der Stadionsprecher irgendwas die Leute animiert hat, dann war mal ein bisschen Stimmung. Das war, du hast den Stadionsprecher fast nie gehört, weil die Crowd die ganze Zeit am Jubeln war oder am Buhen. Und Max, wie hast denn du das empfunden? Die Buccaneers hatten ja quasi Heimspiel gehabt. Und in London war das quasi bei den Packers gewesen und da war halt auch wirklich 80% Packers. Da war halt Stille, wenn die in der Offense waren. Das war jetzt hier nie ganz so gewesen. Hast du irgendwie irgendwas rausgehört, wie das, in welche Richtung das ging?
War persönlich für mich schwierig. Ich habe um mich herum relativ viele Buccaneers-Fans gehabt. Allerdings hatte ich hinter mir einen Seahawks-Fan, der hat sich das komplette Spiel, es war ein Ami, hat sich das komplette Spiel die Seele aus dem Leib geschrien. Ich hatte danach Tinnitus. Der hat bei jedem Play hat er die Buccaneers ausgebucht, der hat jeden einzelnen Spieler, der an der Anzeigetafel angeblendet wurde, vorm Spiel ausgebucht. Der ist richtig durchgedreht bei jedem Play, das die Seahawks gemacht haben, bis er dann irgendwann Mitte drittes Quarter eingeschlafen ist.
Geil. Das kann vielleicht an den Krügen liegen, die Amis auch gefeiert haben in dem Podcast, weil es gab nämlich 1 Liter Becher für Getränke. Das habe ich so in einem Stadion auch noch nie gesehen.
Man hat sich sagen lassen, die Amis haben wohl nachgefragt, ob das überhaupt legal ist, dass 1 Liter Bier im Krug verkauft wird.
Warum die Amis aus dem Pitcher direkt trinken, habe ich gelesen.
Irgendwie. Also die Deutschen.
Warum die Deutschen, ja genau.
Ja.
Ja, nee, ich hatte halt auch das Gefühl, also es wurde halt geboot, egal welche Defense auf dem Feld war, und es wurde gejubelt bei irgendeinem, First Down oder Touchdown, egal wer den gemacht hat. Also das Spiel, die Crowd war quasi war wirklich 50-50 gewesen, gefühlt. Und da gab es auch bei mir in der Reihe einen, Morgus, dir würde das was sagen, so einen kleinen Hippie, der Hardcore Tampa Bay ausgeboot hat. Das war auch sehr witzig. Da hatte danach auch keine Stimme mehr.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gar nicht.
War sehr geil.
Ach, herrlich. Also, ja, ich habe es schon gesagt, ich bin mega neidisch und habe das, wie gesagt, viel verfolgt über Social Media zu diesem ganzen London-Deutschland-Vergleich. Ich muss auch sagen, selbst die NFL hat dieses ganze Deutschland-Game mehr gehypt als die London-Games. Also die haben ja die ganze Woche schon mit Good Morning Football und so aus München berichtet. Weiß ich nicht, du warst ja nur auch in London. Die hatten ja viel in der Stadt in München aufgebaut und ums Stadion drumherum. War das in London auch? Oder hatten die da eher, so ein bisschen ums Stadion und die Pubs für die Fans sozusagen nur?
Ja, in der Stadt war in London jetzt nie so viel. Die hatten halt Pubs umgebaut zu Sportbars und haben das dann halt irgendwie Packers Bar und Giants Bar. Da gab es halt dann einige für jedes Team quasi. Aber in der Stadt jetzt irgendwelche Aktivitäten habe ich jetzt nie so gesehen. Aber in München habe ich auch nie viel gesehen. Wir haben von der Stadt nie viel gesehen. Wir kamen halt an, waren irgendwo noch was essen gewesen, dann sind wir Richtung Stadion. Da haben wir jetzt in der Stadt nie so viel gesehen. Aber was ich sagen muss, dass vorm Stadion eben die ganze Bambule, was sie in München aufgebaut haben, das gab es so in London nie. Da waren ein paar Kneipen, aber das liegt, glaube ich, auch ein bisschen mit, wo das Stadion ich war ja in dem Tottenham Stadium, wie das gelegen ist, weil da sind noch Wohnhäuser ringsrum und da ist gar nicht so viel Fläche einfach, um da so groß was aufzubauen. Aber da haben sie in München schon ein bisschen was gemacht. Das war schon geil.
Max, hast du noch mal die Chance gehabt, in der Stadt was zu sehen? Nee, du bist angekommen ins Stadion und wieder zurück, ne?
Also ziemlich, wir waren hinterher, waren wir noch kurz was essen und sind 2 Meter durch die Altstadt geschlendert. Aber grundsätzlich habe ich jetzt vom Rundrum nicht sehr so super viel mitbekommen. Aber das war trotzdem, das, was ich mitgekriegt habe, das hat schon wirklich alles Bock gemacht und Da war schon sehr viel Hype dabei bei allem.
Ja, das hat man auf jeden Fall auch so gesehen.
Auf jeden Fall, ja, wir hatten übernachtet in einem billigen Hostel quasi, also in so einem 6-Mann-Zimmer mit Doppelstockbetten, mit Toilette und Dusche auf dem Gang. Da dachten wir, oh, das wird auch wild. Und das war auch, ich glaub, fast 50 Euro die Nacht. Also das habe ich in London für ein 2-Bett-Hotelzimmer mit Bad und allem selber bezahlt. Die haben in München da hart die Preise angezogen für so ein Studentenhostel quasi. Hast du das gleiche bezahlt wie für ein Hotelzimmer in London. Das war heftig gewesen. Also die nehmen es von den Lebenden quasi.
Was ich noch spannend fand, ist, ich habe ja abends den Zug zurückgenommen. Wir sind dann 23 Uhr im Münchner Hauptbahnhof abgefahren. Es war ein ICE Richtung Hamburg. Und der komplette Zug war voll mit Football-Fans. Die hatten also alles quasi durch den Zug weg Jerseys an. Und hast du, wenn du wirklich einmal durch den Gang gegangen bist, links hat einer Red Zone geguckt, rechts einer eine Wiederholung von einem 19 Uhr Spiel, da hinten wurde ein Late Game geguckt. Die haben alle Football geguckt in diesem Zug.
Ja, sehr geil. Hätte man mal fragen können, ob sie es vielleicht auf irgendeinen Monitor werfen.
Wir hatten auch in unserem Hostel hatten wir einen großen Beamer, da fing dann gerade das Packers-Spiel an, als wir zurück aus dem Wirtshaus kamen, wo auch überall Leute saßen mit Red Zone laufen oder irgendwie. Das Spiel laufen in der Gaststätte, weißt du, Handy, Tablet auf dem Tisch, Schnitzel essen und dann noch Football gucken.
Großartiges Wochenende. Also,
Ach, und gesungen haben die Leute. Oh. Country Roads, Take Me Home. Ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt im Fernsehen gesehen.
Definitiv, das haben die groß aufgezogen. Also vor allen Dingen, die haben dann auch mal die Ami-Kommentatoren gezeigt, während eben Country Roads lief. Und da gab es dann noch irgendwas anderes. Habt ihr doch noch gegrölt im Stadion?
Ja, auf
Sweet
jeden Fall.
Sweet Caroline,
ja, das genau. Habe ich auch.
Die Amis, den hast du die Verwunderung, also den Kommentatoren hast du die Verwunderung darüber angesehen, what the heck is going on?
Aber über, also, über DJ Ötzi hat keiner ein Wort verloren. Das wurde auch gesungen. Dieses, das, ja, das eine da, keine Ahnung.
Ja, wir haben das ganze Stadion hat nach dem Spiel, oh, wie ist das schön angestimmt. Das war speziell.
Ja, stimmt, das war auch geil. Das war dann cool, weil das dann so ein typischer Fußballgesang quasi gewesen ist. Und da können die, na, ich glaube, die Amis können sich da ein bisschen was abgucken von der deutschen Fußballfan-Kultur auch.
Ja,
da geht da auch viel mit rein.
Tom Brady hat das ja auch danach im Interview gesagt, dass er mächtig beeindruckt war von der Kulisse, die Deutschland geboten hat und dass es dass irgendwie das eines der erlebnisreichsten Spiele von der Kulisse her war. Und das will ja was heißen, weil was hat er, 22, 23 Jahre Karriere jetzt?
800.
Also alle Jahre.
X Super Bowls.
Ja. Nee, ich finde das auch glaubwürdig. Also diesen ganzen Social, klar machen die Amerikaner jetzt auch bei Social Media und so weiter, verlieren die kein schlechtes Wort darüber, aber ich finde das tatsächlich diesmal auch glaubhaft.
Ja, dass ein paar Seahawks-Spieler haben über den Rasen gemeckert.
Ja, der Pete Carroll hat auch in der Pressekonferenz gesagt, übelst krasse Crowd, aber irgendwie der Rasen wäre nie so gut gewesen.
Oder? Ja, wenn wir verlieren, ist der Rasen oder der Schiri schuld.
Genau.
Was willst du machen? Ja, abschließend von meiner Seite vielleicht, nach fast einer halben Stunde kommen wir dann mal zum eigentlichen Thema heute. Ich muss sagen, ich habe es mega gefunden, auch von zu Hause das Ganze alles mitzuerleben und ich werde mir wirklich Mühe geben, dass nächstes Jahr dann was wird in Frankfurt. Bin mal gespannt, welche Teams man da sehen wird, aber Frankfurt steht ja auf jeden Fall nächstes Jahr schon fest. Ja, hoffen wir mal, dass ich dann auch Glück habe, das mal live zu erleben.
Ja. Also ich muss mir das nochmal überlegen, weil ich habe jetzt dieses Jahr für die zwei Spiele und für die zwei Kurztrips halt auch insgesamt fast 900 oder fast 1000 Euro ausgegeben. Ich meine, der London-Trip war natürlich etwas teurer. Aber ja, ne, so ein Ticket ist ja auch nie ganz günstig. Aber wenn man jetzt für einen Tag mal nach Frankfurt fährt und...
das ganze Wochenende richtig voll, gib ihm. Ja. Von Freitag bis Sonntag.
Wir kennen ja ein paar Leute da in der Ecke.
Volle Bambule. Das ist richtig. Ja, jetzt aber. Max, möchtest du noch was zu dem München-Game sagen?
Gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich werde mir auf jeden Fall den Kommentar, den englischen Kommentar möchte ich mir nochmal reinziehen, sobald ich die Zeit dazu habe.
Ja.
Und ich muss halt wirklich sagen, während am Ende gesungen wurde, ich hatte wirklich Gänsehaut auch mit den Lichtern im Stadion und allem. Obwohl ich fand es ein bisschen komisch, weil zum Beispiel quasi das Fourth Down Play da hinten, nee, ich war kein Fourth Down, aber es gab irgendein relativ relevantes Play, wo dann die Buccaneers das Spiel quasi entschieden haben mit, was irgendwie nicht so richtig wahrgenommen wurde im Stadion, weil alle mit Singen beschäftigt waren.
Ja, das war so bei der Two-Minute Warning gewesen. Achso, aber eins noch, Max. Für wen warst du bei dem Spiel? Und was ist eigentlich dein Team, dein Favorite-Team in der NFL?
Ich bin da nicht wirklich mit einem Favoriten reingegangen in das Spiel. Ich war dann am Ende ein bisschen für die Seahawks, einfach weil ich das eigentlich mal Lust hatte auf ein spannendes Spiel. Quasi, dass ich gesagt habe, gut, komm, vielleicht kommen sie nochmal ran. Da habe ich dann schon ein bisschen drauf gehofft. Mhm. Hat dann leider nicht mehr ganz geklappt, dass sie noch den finalen Drive bekommen haben. Das hätte ich ganz cool gefunden. Grundsätzlich, deswegen hatte ich auch mit dem Team Spiel eigentlich nichts zu tun, weil es zwei NFC-Teams sind und mein Favorite-Team sind halt in der AFC die Tennessee Titans. Das heißt, das war so weiter weg von für mich relevant war, geht's eigentlich nicht. Und da muss ich halt auch als Fazit da hinten dran nochmal hängen, dass ich sage, vom reinen Football-Spiel her fand ich sehr durchschnittlich. Es war wirklich die Stimmung, die es gemacht hat.
Ja, das stimmt. Ja, und ich muss sagen, ich hatte auf die Seahawks getippt in unserer kleinen Tipp-Runde und habe aber vor dem Spiel auch gesagt, ich würde gern, dass beide verlieren. Also mir das ist nie so meine sympathischsten Teams.
Ja, definitiv. Dem kann ich mich anschließen. Also es wäre auch okay gewesen, wenn es einfach unentschieden ausgegangen wäre.
Genau. So, Markus, dann sorry dafür. Jetzt darfst du überleiten.
Alles klar. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt überleite. Ich würde jetzt einfach sagen, wir haben jetzt herrlich über München geredet und jetzt wollen wir mal herrlich über dich und deine Arbeit reden, Max. Haben es ja schon kurz erwähnt, du bist Mitglied der Statistik-Crew und wir wollen heute gerne mal ein bisschen rausfinden, was eben eigentlich dein Job bzw. der Job deiner Kollegen ist bei so einem Spieltag. Kurz mal so zu dir, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht gesehen haben. Du bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seit 2021 mit dabei?
Ja, korrekt, genau. Ich habe 2021 habe ich angefangen. Ich habe damals von einem Kumpel tatsächlich auf Instagram, da haben die Monarchs halt gesucht nach Staff-Mitgliedern für unter anderem Statistik, für hier Aufbau vor Spielen etc. pp. Das wurde mir weitergeleitet. Ich habe mich dann mal da angemeldet, war damit zu dem Termin, zu der Besprechung, wo es dann darum ging, hey, wer hätte Bock, was würde zu machen sein, was könnte man machen? Und bin dann seit jeher, ich bin da schon reingegangen mit der Idee, ins Statistikteam zu gehen, bin dann halt seitdem her auch da dabei gewesen, die zwei Saisons.
Genau, das ist ja auch mein Weg gewesen, so bin ich ja damals dann bei Radio Monax gelandet. Ich kann mich ja noch dran erinnern, wie wir alle mit dem Jörg bei diesem lustigen Teams-Meeting da saßen. Da bist du mir schon aufgefallen.
Nice, nice, nice. Da kannst du mal erzählen, wie viele Leute seid ihr in der Statistik-Crew? Wer ist denn da so dabei? Und so.
Muss ich mal kurz durchrechnen, wie viele wir überhaupt sind. Also das Problem ist auch, das ist relativ variabel, weil keiner von uns ist jetzt am Ende wirklich entscheidend für das Team, im Sinne von, dass jemand zwingend da sein muss, sonst funktioniert es nicht. Das heißt, es kommt halt immer mal wieder dazu, dass Person A, Person B ausfällt, man keine Zeit hat, weil es halt ein bisschen verzeihbarer ist bei uns, da ich dass relativ viele Jobs von vielen übernommen werden können. Ich glaube, zu Höchstzeiten sind wir, wenn wir alle da sind, 5 oder 6 Leute. Das bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Genau, das ist halt, wir haben halt dann die verschiedensten Jobs und dadurch, dass wir da viel durchwechseln können, ich drehe mich im Kreis.
Ja, der ist halt sehr variabel, genau. Deswegen durfte ich bei euch auch schon zweimal mit aushelfen, weil man das, ja, kriegt man von der Hand, also zumindest das, was ich an der Sideline da gemacht habe, das ist jetzt kein Hexenwerk. Und das macht auch Spaß, finde ich.
Das ist die Hauptsache, Spaß muss es machen. Du hattest ja gerade schon gesagt, so ein bisschen, du bist vom Kumpel drauf aufmerksam geworden. Hattest du vorher schon Kontakt mit Monarchs? Also warst du irgendwie Fan oder warst du mal beim Spiel oder war das eher so, du weißt, es dir gibt und nochmal, mach aber mein Ding mit NFL?
Ich hab damals vor ungefähr 3 Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich für 1-2 Monate, naja, so lange war es gar nicht, es waren 1-2 Wochen sogar nur, habe ich damals in der U19 mal mich als Spieler ausprobiert. Ich habe, bevor ich nach Dresden gekommen bin zum Studium, habe ich bei mir im Heimatort Flag Football gespielt. Ist dann am Ende nichts geworden mit der U19, weil ich aufgrund von anderen Verpflichtungen neben der Uni auch noch nicht das Commitment liefern konnte, zu sagen, hey, ich bin 2 bis 3 Mal die Woche zu Trainings da und weniger als volles Commitment möchte ich da halt dann auch nicht. Wenn ich nicht versprechen kann, dann mache ich es nicht.
Ja, stehe ich.
Das ist auf jeden Fall eine löbliche Einstellung, anstatt das dann so halbherzig anzugehen. Interessant ist vielleicht auch noch, wie sieht denn für dich ein Spieltag aus? Also wann fängt das an, ein Spieltag für dich? Und vor allen Dingen, gibt es da irgendwelche Vorbereitungen, die du vielleicht schon früh zu Hause triffst oder so?
Ein Spieltag fängt meistens, wenn Spielbeginn ist, vor Ort, bin ich meistens 2 Stunden eher, 2,5, 2 Stunden. Allerdings geht es meistens schon morgens los. Wir kriegen nämlich 2, 3 Dokumente von der GFL direkt. Auf der wir dann das Spiel über quasi, da sind schon die Grundlagen drin, da sind schon die Schiedsrichter eingestellt, da sind die Teams aufgelistet, die bestimmte Einstellungen sind vorgenommen, die das Programm am Ende braucht. Die kriege ich auf meine Mailadresse, das heißt, ich muss dann zusehen, ich habe vom Team einen Laptop bereitgestellt bekommen, dass ich dann die von meinem Hauptrechner auf den Laptop rüberziehe morgens, dass ich zusehe, dass die Dateien ordentlich funktionieren, bevor ich dorthin fahre, dass dann alles passt, gegebenenfalls. Manchmal, wenn ich die Zeit sogar habe, überprüfe ich vorher schon mal die Roster, die dort eingestellt sind. Meistens mache ich das allerdings erst vor Ort. Genau, dann geht es für mich immer mit dem Zug. Entweder jetzt 2021 halt dahinter zum Bahnhof Mitte, 2022 an Bischofsplatz, wird zum Spiel gelaufen. Kurz geht's rein und dann baue ich schon mal meine Technik auf am Platz. Wir sitzen, dieses Jahr saßen wir oben neben den Leuten, die Playclock machen und dem Stream. Und dann heißt es erstmal warten auf den Passcheck, zu dem wir anwesend sein müssen.
Was ist das? Was heißt das?
Der Passcheck, das machen immer beide Teams vor jedem Spiel. Da wird halt überprüft, okay, welche Spieler sind da, passen die Spielerpässe und die Trikots, die Leute anhaben, zu den Nummern, die angegeben sind. Sind die Zeichen, dass das ein amerikanischer Spieler ist, immer ordentlich auf Helm und Trikot drauf. Und das übernehmen die Schiedsrichter. Dann kriegen wir am Ende eine fertige Liste, auf dem das Roster draufsteht des Teams, mit wer ist aktiv und wer ist inaktiv. Das ist für uns wichtig, weil wir das am Ende in das Programm eintragen müssen.
Ja, genau. Übrigens, also falls vielleicht gibt es ja Leute, die jetzt das Englisch nicht ganz so mächtig sind. Roster ist jetzt nicht ein Grillgut, sondern halt der Kader. Ne? Aber ich denke mal, das wissen die meisten, dachte ich.
Danke für die Erklärung. Danke.
Entschuldigung.
Das musste sein, das ist völlig okay. Du hast ja gesagt, die Aufgaben bei euch sind so ein bisschen variabel. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was sind denn die eigentlichen Aufgaben und was genau ist denn deine Aufgabe? Also deine Hauptaufgabe, wenn du nicht gerade irgendwas anderes machen musst vielleicht.
Ja, ich hatte jetzt in den 2 Jahren 2 unterschiedliche Hauptaufgaben. Dieses Jahr musste ich den etwas unschöneren Job übernehmen, am Ende die exakten Spielzugdaten, also wer wirft den Pass, wer fängt den Pass, wo ging's los, wo war es zu Ende, wie viel Zeit ist von der Uhr gegangen, muss ich in den Laptop ins Programm eintragen. Das ist so der wichtigste Part von allem, weil dieses Programm erstellt am Ende eine Datei. Da kann man zum einen die Statistiken, die daraus berechnet werden, an die Coaches geben, allerdings schicken es auch an die GFL, die es dann halt auf ihre Website packen kann. Dann haben wir die Nummer 2, ist in der Kette ist eigentlich der meistens neben dem Schreiber am Laptop sitzt, entweder mit einem extra Laptop und einem Excel-Dokument oder mit einem Blatt Papier, und dort halt das nebendran einträgt, was passiert und nochmal auf Papier schreibt, weil das Problem ist, vor allem wenn es so um Sachen geht wie Fumbles, um Strafen etc. pp., rennt das Programm regelmäßig mal in Fehler rein, die zu Verzögerungen führen, dass du nicht mehr in der Lage bist, live dabei zu sein, wenn es darum geht, mitzuschreiben. Das bedeutet, es ist wichtig, dieses Backup zu haben, dass man dann darauf zurückgreifen kann und dann wieder aufholen kann von meiner Seite aus. Der Schreiber kriegt in der Regel kriegt er selbst mit, also wer hat geworfen, wer hat gefangen, das sieht man von der Seitenlinie aus ganz gut. Allerdings haben wir in der Regel noch 2 weitere Personen, eine an der Seitenlinie, also mindestens eine an der Seitenlinie und eine oben. Die sind mit Funkgeräten verbunden, weil vor allem Tackles von oben schlecht zu sehen sind. Das heißt, wir haben unten jemanden, der zu uns die Informationen, die wir brauchen, noch hochfunkt. Plus der obere, der am Funk sitzt, hat meistens auch noch ein Fernglas dabei, sodass wir wirklich in der Lage sind, zu jedem Spielzug in 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sekunden wirklich zu erkennen, was ist passiert, wer hat was gemacht, wo stehen wir jetzt, damit wir immer up-to-date sind, weil wenn wir einmal hinterherfallen, dann endet es in Chaos und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir 3 Stunden Nachbearbeitung machen müssen und das ist natürlich zu vermeiden.
Erzähl uns mal von dem geilen Programm, was du nutzen darfst.
Ich möchte eigentlich nicht davon erzählen, weil es läuft noch auf DOS. Das ist, wir haben da eine Windows, ich glaube XP ist das VM auf dem Rechner drauf. Also Virtual Machine, das heißt quasi, das simuliert nochmal ein extra Betriebssystem, was auf dem Rechner gar nicht tatsächlich drauf ist, weil das Programm ist so alt, dass wir das auf aktuellen Betriebssystemen gar nicht mehr laufen lassen können.
Also könnt ihr eigentlich froh sein, dass ihr keine Schreibmaschine gekriegt habt.
Ja, das ist eigentlich im Endeffekt, also ich bin sehr glücklich, dass wir denen die Daten nicht zufaxen müssen.
Brieftaube ist auch total gut bestimmt.
Ja, das ist denn da was, ich hatte mit dir da mal drüber gesprochen, mal an so einem Game Day, ist da was in Aussicht, dass ich da irgendwie was Moderneres mache?
Vor 2 Jahren, als ich angefangen habe bei Statistik, haben wir Zugang bekommen zu einem Lernkurs für ein neues Programm, was die im College Football aktuell nutzen, was in 2021 auch für die GFL eingeführt werden sollte. Wie ihr jetzt aus meiner Erzählung rausnehmen könnt, ist das nicht passiert. Das heißt, da gab es irgendwelche Probleme der Lizenzierung. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei der GFL finanzieller Art war oder ob es irgendwelche anderen Sachen sind, die mit der Finanzierung schiefgegangen sind. Aber alles in allem war halt wirklich das Problem, dass wir halt jetzt das neue Programm noch nicht gekriegt haben, das für uns so viel schöner und besser wäre und uns weiter mit dem alten Ding rumschlagen müssen, dass halt mehr schlecht als recht funktioniert.
Ja. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber ja, das ist man ja leider aus der GFL gewöhnt, dass manche Sachen eher noch ein bisschen rudimentär sind. Eben auch die Statistikseite an sich, wenn man da mal reinguckt. Also ich kann jetzt so die letzte Saison vom Podcast, vor allen Dingen, wenn ich dann die Vorbereitung gemacht habe und gegnerische Teams da irgendwelche Statistiken rausziehen wollte, da saß ich manchmal davor und dachte mir so, meine Güte, das geht doch viel einfacher. Warum so umständlich?
Ja, deswegen, wir haben mit Max auch mal gesprochen, da haben wir auch mal um Hilfe gefragt bei quasi unserer Statistik-Crew, beziehungsweise bei Max direkt, dass wir, weil je nachdem, wann wir unsere Podcast-Folge mal aufnehmen, kann es halt manchmal sein, dass auf der GFL, auf der offiziellen Stats-Seite die Statistiken einfach noch nie eingepflegt sind.
Ja, das ist eigentlich das Schlimmste, das stimmt.
Ja, weil ihr Statistiker, ihr habt ja, glaube ich, die Vorgabe bis irgendwie Sonntag, das zur GFL zu liefern und die müssen das dann einpflegen quasi, oder?
Ja, genau. Also theoretisch ist Sonntag wünscht, dass wir es kriegen. Ich glaube, es ist kein Problem, wenn es Montagvormittag noch passiert von der GFL. Da reißt ihnen das auch keinen Kopf ab. Aber grundsätzlich ist eigentlich in 99% der Fällen hat die GFL das sonntags vorliegen.
Wow, genau. Und weil wir jetzt zum Beispiel häufig an einem Dienstag zum Beispiel mal aufgenommen haben und es manchmal den Dienstagabend dann immer noch nicht da war, haben wir zumindest für die Heimspiele mal Statistiken quasi von unseren Leuten direkt aus erster Hand bekommen. Für die Auswärtsspiele ist dann halt nochmal eine andere Sache. Aber ja, so hilft man sich dann gegenseitig.
Genau. Dafür übrigens nochmal ein großes Dankeschön, dass das immer so problemlos geklappt hat.
Klar, kein Problem. Allerdings, es ging halt so viel einfacher. Ich möchte einfach nur mal kurz, um das hier ein bisschen ins Verhältnis zu stellen, noch mal in Aussicht stellen, was mit so einem neuen Programm unter anderem, zumindest wenn es ordentlich umgesetzt wird, möglich wäre. Mal abgesehen davon, dass es uns die Arbeit um Welten vereinfachen würde, weil wir dann einfach, wir haben halt nicht mehr einen Rechner auf DOS-Ebene, mit dem wir da mit irgendwelchen Tastenkombinationen, die du vorher 3 Jahre gelernt haben musst, gefühlt Sachen einhacken müssen. Dann hat man halt ein Tablet vor sich liegen, man kann dort schön die Yard-Linien antippen, man tippt dann über die Spieler, hat dort eine schöne Übersicht mit den Startern, wo man dann quasi meistens schon den entsprechenden Spieler auswählen kann, ohne jetzt irgendwie tief suchen zu müssen oder mal bei einer Nummer zu vertippen. Und aufgrund dieses neuen Systems, und das ist halt auch genau das, was sie halt im College verwenden, zumindest das, was jetzt vor 2 Jahren vorgestellt wurde, es wird jetzt nächstes Jahr ein neues geben, wurde jetzt mal wieder versprochen, mal gucken, welches das wird. Auf jeden Fall, es hätte halt so Anwendungsmöglichkeiten wie, wenn das Tablet sinnvoll mit WLAN verbunden ist, dann könnten wir die Statistiken live in Echtzeit an die Seitenlinien zum Beispiel runterschicken. Unsere Coaches könnten während den Spielzügen quasi schon die Daten haben, die sie brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Wir könnten, wenn es richtig umgesetzt wird, wahrscheinlich sogar Live-Statistiken für Fans anbieten, die auf der GFL-Seite landen. Aber aufgrund der Tatsache, dass das halt bisher noch nicht geschehen ist, rennen wir halt weiterhin an die gleichen Probleme, die wahrscheinlich schon seit 10 Jahren entstehen.
Es klingt auf jeden Fall sehr verlockend und es wäre natürlich wunderschön, wenn das machbar wäre, aber naja, kann man nur hoffen, dass es besser wird. Viel schlechter geht ja kaum noch. Weil wir gerade bei dem Thema waren, dass du uns das gerne mal auch zugespielt hast von den Heimspielen. Was mir letzte Saison aufgefallen ist, es hat öfters mal die Time of Possession gefehlt. Gibt es da irgendeinen Grund für, warum dann die Uhr vielleicht nicht mitläuft? Oder ist es auch dem Programm geschuldet halt?
Das ist dem Programm geschuldet. Und zwar ist es so, grundsätzlich gibt es, das Programm erfordert nicht nach jedem Spielzug die aktuelle Uhr. Die Vorgabe der GFL ist, entweder man gibt von Hand für jedes Play die Uhr ein, das ist aber dann schon wieder zeitlich so umständlich, dass es nicht immer funktioniert. Und selbst dann kann es passieren, dass sich das irgendwo in den Berechnungen verhakt und dann nicht mehr die Time of Possession anzeigt. Oder man gibt es nur dann ein, wenn das Ding nachfragt. Das ist aber zum Beispiel nicht zu Punts, sondern nur zu sämtlichen Scores und zu Timeouts. Das bedeutet, an dem Punkt ist es halt auch nicht in der Lage, sinnvolle Time of Possession auszurechnen. Das heißt, wenn sich das Programm irgendwie nicht wirklich verhakt oder so, dann kann es sein, dass es nur die der Experte bei der GFL fixen kann. Selbst der hat da teilweise seine Probleme mit, das dann richtig auf die Reihe zu kriegen. Und deshalb haben wir uns dann von der Statistik irgendwann dazu übergegangen, zu sagen, okay, wir machen uns jetzt nicht einen extra Aufwand, der uns halt potenziell zurückwerfen kann, eine Zeit, der jedes Mal die Time of Possession einzutragen, für jedes Play die Uhrzeit, sondern wirklich, dass wir uns gesagt haben, gut, dann geben wir es jetzt nur an, wenn das Programm das will. Und da auch an der Stelle einfach mal meine Analytics-Ansicht zu dem ganzen Thema, um da mal meine 2 Cents dazu zu geben. Time of Possession hat tatsächlich gar keine so große Relevanz aufs Spiel. Um das mal einfach in den Raum zu werfen.
Hot Take.
Hot Take ist relativ, aber ja. Es klingt natürlich am Ende immer schön, wenn man sieht, man hat irgendwie, was weiß ich, 25 Minuten den Ball und die anderen nicht immer die Hälfte. Aber
ja, ich meine, wenn die Effizienz nie da ist, kannst du den Ball auch die ganze Zeit haben. Wenn du, das ist wie im Fußball, wenn du kannst halt 20 Torschüsse haben, wenn halt keiner reingeht, hast du halt kein Tor.
Ja? Richtig. Das ist eine gute Weisheit. Es klingt ja jetzt bei dir auf jeden Fall auch so, als hättet ihr auf jeden Fall ordentlich Stress während des Spiels. Wie viel bekommst du denn von dem Spiel an sich mit, wenn du sagst, du musst dort schreiben und du musst dort gucken, dass du richtig in der Zeile bist und alles, vor allen Dingen mit diesem alten, umständlichen Programm?
Also ich nehme eigentlich, wenn ich nicht gerade am Nachholen bin, weil ich zurückgefallen bin durch irgendein Problem, nehme ich eigentlich alle Plays aktiv wahr. und ich kann auch mitfiebern. Also ich werde auch mich an der Seitenlinie freuen, wenn da mal ein tiefer Touchdown-Pass geworfen wird oder so. Deswegen meistens kriege ich relativ viel mit. Da ich allerdings natürlich am Ende mich vor allem auf die Sachen konzentriere, die da passieren, die wir aufschreiben müssen. Ich werde am Ende nicht den gleichen Blick auf das Spielgeschehen haben, wie es hätte, wenn ich ein Spiel wirklich nur gucke, um es zu gucken. Also ich habe nicht die Möglichkeit, wie ich es halt normalerweise gerne tue, mir den Prozess anzugucken. Okay, wie war jetzt die Passtechnik, wie waren die Blocks und so ein Kram. Das kann ich mir halt nicht angucken, wie ich es zum Beispiel halt über einen Stream machen würde, weil ich mich halt darauf konzentrieren muss, okay, in welche Richtung war jetzt der Run, wer hat den jetzt getackelt, an welcher Yardlinie stehen wir jetzt, und das dann gleich quasi parallel schon eintippe. Also ich kriege alle Plays mit, ich muss sagen, ich erinnere mich am Ende des Spiels wahrscheinlich auch tendenziell nicht mehr an alles, einfach weil es zu viel Information ist und ich habe halt einen anderen Blick, als wenn ich ein Spiel gucke, ohne nebendran mich um die Statistik zu kümmern.
Genau, da kann ich auch beipflichten, also die zwei Male, wo ich für euch aushelfen durfte an der Sideline, wenn du da quasi mittendrin im Gewusel stehst und eben auch auf Höhe der Spieler und nie erhöht irgendwie auf das Spiel guckst. Du musst halt, was man halt als Fan ja auch gern mal macht, vielleicht mal nie einen Ball verfolgen, also kann ich zumindest nur empfehlen, sondern auch mal vielleicht sich eine gewisse Positionsgruppe angucken, wie die jetzt das macht, auch wenn der Ball gar nicht in die Richtung geht. Ist schon auch mal interessant. Das machst du aber, wenn du jetzt da, was dann mein Job war, eben zu gucken, wer wirft den Pass auf wen und wer tackelt denjenigen, also quasi so auf die Rückennummern und so zu achten. Ich sehe halt natürlich jeden Spielzug in dem Moment, aber das große und ganze Spielgeschehen, das geht dann so ein bisschen dann verloren, so zumindest für mich. Ich konnte das dann eben nie so ganz zusammenfassen für mich, wie das Spiel jetzt so gelaufen ist. Wie ist denn das für dich an der Kamera, Markus?
Anders, kann kurz zusammenzufassen. Ich bin ja nur drauf geeicht, eben genau den Ball zu verfolgen. Ich muss, also für den Zuschauer am Stream ist es natürlich das Wichtigste zu sehen, kommt der Pass jetzt an oder ist der Running Back jetzt durch die erste Linie und kann durchrennen oder sowas. Ich kann jetzt mich nicht drauf konzentrieren, was macht der Corner oder was macht vorne die Line. Das wäre sicherlich für manche interessant, aber der gemeine Zuschauer vielleicht, der will eher sehen, ob der Spieler jetzt von hinten nach vorne durchrennt und einen Touchdown macht. Ich gucke natürlich auch mal neben der Kamera, was so passiert, wenn ich mal kurz Zeit habe, weil ich bin ja nicht die Einzelkamera und ich weiß ja immer, wann ich dran bin und wann ich nicht dran bin. Und da kann ich auch mal neben der Kamera eben auf sowas gucken, weil ich das auch ganz gerne mal mache, was halt neben dem Ball passiert. Aber im Großen und Ganzen geht es bei mir mehr um den Ball als um alles andere. Was mir dann noch in den Sinn kommt, also mich überrascht erstmal, dass du tatsächlich immer noch so viel mitkriegst neben deiner ganzen Schreibarbeit, weil ich hätte mir jetzt wirklich so gedacht, du sitzt eigentlich mit dem Kopf im Laptop und hackst dort alles ein und hörst nur, was passiert und kannst dir dann so das Spiel zusammenreimen. Aber dass man doch immer noch so die Zeit hat, das finde ich auch gut, dass das eben dann für dich immer noch ein Spaß am Spiel ist und nie nur reine Arbeit. Was ich aber fragen wollte, ist schon mal richtig was schiefgegangen? Also der Laptop ist abgestürzt oder, keine Ahnung, irgendwas anderes richtig, richtig Schlimmes?
Ab und zu hängt sich die Virtual Machine auf. Die muss ich dann neu starten. Das kostet Zeit. Das ist aber, auch das ist aufzuholen. Ich meistens, wenn es in der ersten Halbzeit passiert, schaffe ich das in der Halbzeit aufzuholen, dass wir wirklich quasi wieder von vorne ordentlich starten können in Halbzeit 2. Wenn es in der zweiten Halbzeit passiert, dann hänge ich meistens die 15, 20 Minuten hinten dran, um das nicht zu Hause machen zu müssen. Vor allem, weil es fällt nochmal einfacher, wenn ich das zu Hause machen würde. Ich musste dann mir halt hier die ausgefüllten Sheets neben dran hinlegen, nochmal gegebenenfalls den Stream anmachen dazu. Wenn ich jemanden habe, mit dem man da kommunizieren kann, der mir es mal vorlesen kann und mithelfen kann, mit draufschauen kann, fällt das nochmal ein bisschen einfacher. Also am Ende das Größte, was mal schiefgegangen ist, ist eigentlich, wir haben zwei Leute, die in Anführungsstrichen geschult sind in dem Programm. Wir waren mal beide, also einer hatte keine Zeit und ich bin dann kurzfristig krank geworden. Dann hatten wir keinen Schreiber vor Ort, der mit dem Programm arbeiten kann. Das heißt, ich habe mich dann mit irgendwie 38 Grad Fieber und einem Husten bis zum Abwinken, nee, 39 Grad waren sogar, hier am Sonntagabend hingesetzt mit dem Stream und habe versucht, diese Sachen dort irgendwie in das Programm einzuhacken. War dezent unangenehm, aber ich habe einmal eine Summe gehört, die wir als Monarchs zahlen müssten, wenn die Statistik nicht pünktlich ankommt. Und da wird einem ein bisschen übel, wenn man das hört.
Da gibt es Strafzahlungen dann.
Ja, wir sind als Team verpflichtet dazu, Statistik abzugeben. Und das in einem Zeitrahmen.
Da sind wir wieder bei diesem Zeitrahmen-Ding. Also das ist ja das, was der Erik vorhin sagte, dass das manchmal einfach dann montags oder dienstags nie da ist. Ich erinnere mich da nämlich an das Rebels-Spiel letztes Jahr, auswärts Dresden gegen Berlin Rebels. Und wir hatten an einem Mittwoch aufnehmen wollen und hatten zu dem Zeitpunkt auch noch ein Gewinnspiel laufen, wo es darum ging, wie viel Yards Yasan und wie viel Yards David Baum erlaufen haben. Und die Statistik kam und kam und kam nicht. Und wirklich, ich glaube, Mittwoch 16 oder 17 Uhr war die Statistik endlich da. Und da hatte ich
du hattest, glaube ich, noch.
Ich hatte Leute bei Berlin schon angefragt, direkt dort auf den ihrer Seite. Und die so, ja, wir können da nie viel machen. Wir haben das auch der GFL geschickt. Die wollten mir das halt nie so zukommen lassen. Ja, aber da denke ich mir auch, weißt du, ihr müsst Strafe zahlen, wenn es nie bis dann und dann da ist. Und die GFL, oh, kommen wir heute, nie kommen wir morgen.
Das wäre dann mit einem moderneren System halt. Weil ich meine, das ist ja alles automatisierbar. Das muss keiner eintippeln per Hand eigentlich. Ne? Na, mal gucken, aber hoffen wir mal, dass das bald mal ein bisschen modernisiert wird.
Das hoffe ich auch, weil wir wären jetzt zum Beispiel das Problem, also ich muss halt sagen, für mich, ich finde, dadurch, dass ich jetzt auch noch nebendran immer wieder mehr zu tun habe, ist ein bisschen ledig, dann nebendran sich um dieses ganze Programm zu kümmern und alles. Erik, der bei uns der andere Schreiber ist, der zieht jetzt weg dieses Jahr, oder nächstes Jahr, ich bin mir gerade gar nicht sicher, das heißt, wenn ich jetzt sage, nächste Saison, ich schaffe es jetzt eigentlich nicht, mich um das Programm zu kümmern, weil wir halt weiter das alte Programm verwenden, dann stehen wir halt auch eigentlich da ohne Leute, die es wirklich können. Und mit Blick darauf ist es halt auch sehr schwierig, dass wir aktuell nicht in der Lage sind, neue Leute für Statistik anzuwerben, weil wer tut sich dieses Programm noch an? Das heißt, die GFL muss halt auch langsam zusehen. Das ist ein Ding, das habe ich auch mit Absprache mit anderen Leuten, die im Statistikbereich mich unterwegs sind, rausgefunden. Bei anderen Teams, die Leute, die Statistik machen, wir hatten jetzt diesen kleinen Umbruch schon vor 2 Jahren, dass die ganzen alten Hasen raus sind. Die anderen Teams stehen auch davor und neue Leute darin einzuarbeiten, ist schwierig bis unmöglich. Das bedeutet, wenn die GFL halt nicht langsam mal auf das neue Programm umsteigt, dann wird man bald keine Leute mehr haben, die das Ganze machen können.
Ja. Da wir ja jetzt quasi nie voraussehen können, wann und wie da umgestellt wird, ist es dann vielleicht ein Aufruf, dass ihr vielleicht noch jemanden braucht, wenn wir gleich immer hier sind?
Ich meine, dadurch, dass wir Leute aufhören, ist es immer gut, neue Leute zu haben, vor allem, weil in der Statistik, wir sind selten zu viele Leute. Ich glaube, wir waren noch nie zu viele Leute, weil wir können auch dann, wenn wir mal ein paar mehr Leute haben, dann stellen wir halt oben 3 Leute hin und unten 2 an die Seitenlinie. Es ist nicht so, dass dann sich Leute irgendwie langweilen würden. Was die Voraussage angeht, laut GFL soll es ein neues Programm geben zur nächsten Saison. Aber wie viel man darauf geben kann, naja, wie gesagt, 2021 hieß es im Mai noch, wir kriegen was Schönes und es ist nicht passiert.
Ich sehe den nächsten Statistik-Crew-Streik incoming. Alle Statistik-Crewen vereint euch und demonstriert. Also ist ja nur nachvollziehbar, weil, wie du es ja sagst, ich habe das ja auch schon mal gesehen, was ihr da machen müsst und das ist wirklich. Naja.
Ja, also wer Bock hat, meldet euch irgendwie bei den Monarchs, meldet euch zum Beispiel, sprecht die Leute an oder hier die Anja zum Beispiel, ist ja auch recht bekannt, sprecht die Anja an oder den Max oder schreibt uns von mir aus eine E-Mail, da können wir das weiterleiten an monarchscast@dresden-monarchs.de, also mnrxcast@dresden-monarchs.de im Zweifel. Schreibt da einfach hin und wir können das weiterleiten. Falls ihr Bock habt, die Statistik zu unterstützen, das sind alles liebe Leute, ich habe da ja schon 2-mal mitgemacht. Macht eigentlich Laune und man ist auch ein bisschen näher dran am Geschehen. Meldet euch.
Genau, und Max, ich kann dir schon mal empfehlen, den Erik hier lieber nie ans Schreiben lassen. Wenn ich von dem Nachrichten kriege, nee, mach das nicht. Macht das nie.
Das ja, ich meine, er muss ja nicht die Texte eintippen, die generiert das Programm. Er muss ja wirklich nur nach und nach eintragen, okay, Passer-Nummer, Receiver-Nummer.
Gerade so mit Nummern ist das so ein Ding, sage ich dir.
Ich hab Zahlen halt dicke Finger.
Ja, genau so sieht das aus. Das ist manchmal etwas wild. Naja. Kommen wir noch zu einer Frage, die wir irgendwie auch öfters schon mal gestellt haben. Ich glaube, das eine hast du schon relativ gut beantwortet. Was würdest du gern ändern an der GFL? Fragen wir mal vielleicht die andere Seite. Was findest denn du gut an der GFL?
So, jetzt muss ich mich an der Stelle ganz kurz mal ein klein wenig outen. Also jetzt nicht als GFL-Hater, sondern ich muss sagen, außerhalb von meiner Tätigkeit für die Monarchs bei den Heimspielen habe ich nicht viel mit der GFL und deutschem Football zu tun. Das bedeutet, ich schaue selten tatsächlich Auswärtsspiele und von anderen Teams eigentlich gar nicht. Ich habe auch zum Beispiel den German Bowl nicht gesehen dieses Jahr. Ich bin da fairerweise nicht so tief drinne. Ich muss sagen, was die GFL gut macht, und ich meine, das ist halt so, also das ist jetzt nicht ein stinkendes Ding, was die GFL gut macht, sondern was die GFL einfach macht, was ich gut finde, den Football nach Deutschland bringen. Das ist wichtig. Das ist, der Sport wird immer größer, wird beliebter, und die stellen zumindest eine Möglichkeit, eine Grundlage da, hier vor Ort halt anzufangen. Weißt du, so junge Leute können in Jugendteams können anfangen zu spielen. Wir haben Profiteams, für die man hier lokal Fan werden kann. Und das finde ich wichtig, dass es diese weitere Schritte gibt, den Football in Deutschland groß zu machen. Das finde ich gut, das finde ich richtig und das finde ich wichtig.
Genau, also ich denke, die Teams machen da eine gute Arbeit mit der Jugendarbeit, aber die GFL stellt ja schon auch den Rahmen dafür quasi. Kann man ja auch nie unterschlagen.
No. Genau. Ja, wunderschön. Da haben wir nochmal was Positives gefunden, nachdem wir jetzt auch viel gemeckert haben.
Ja, es muss alles beides mal sein, ist wichtig.
Genau. Erik, hast du noch eine Frage, die du gerne mal loswerden möchtest?
Ich denke, ich wäre soweit durch, wenn ich hier so auf meine Liste gucke.
Glaube
wir
auch,
haben ja jetzt den Max auch schon 50 Minuten lang
genervt.
Nicht genervt, aber ich würde gerne trotzdem noch dazwischenspringen, noch eine Kleinigkeit, ja, noch mal kurz hier ein bisschen. Ich würde gerne einfach noch mal kurz von meinem allerschönsten Erlebnis als Statistiker bei den Monarchs
erzählen. Ja, unbedingt.
Oh, also, tu das. Eigentlich von zwei Dingen. Also das zweite Ding ist eigentlich kein Erlebnis, sondern eher die Tatsache, ich habe hier gerade meinen Ring neben mir stehen und ich begutachte den immer mal wieder.
Sauerei ist das.
Aber nein, das Hauptding ist eigentlich, das war dieses Jahr das Spiel im Rudolf-Habich-Stadion.
Ja.
Das ist rückblickend, ich hab da so viel Spaß dran gehabt, mal abgesehen davon, dass es ja doch wirklich halbwegs gescheiter Football war, der da mal gespielt wurde, was jetzt diese Saison nicht immer der Fall war. Ist einfach das komplette Feeling dort im Stadion war cool, einfach die Möglichkeit gab zu haben. Wir sind dort ein bisschen rumgelaufen, wir konnten dort ein bisschen durch die Katakomben durch, hatten uns mal ein bisschen umgeschaut, ein bisschen mit den Spielern geschnackt, mal ein paar Fans gesehen, da war ja wirklich schöne Stimmung im Stadion und dann auch die Statistik, wir saßen oben dort, wo die ganzen Kommentatoren und Media-Outlets sitzen, bei
ja, den Dynamo-Spielen. Ja, die Pressetribüne da, ey, das war krass.
Und das Spiel von dort oben zu beobachten, von der Pressetribüne und dort zu sitzen und zu machen, das fand ich cool. Das Spiel hat mir richtig viel Spaß gemacht. Zum einen halt vom Football her, aber auch einfach vom ganzen Event, von dem, was man da mal machen durfte, wo man mal Einblicke bekommen hat. Da hatte ich extrem viel Spaß dran. Und genau das sind so die Momente, wo ich sage, so, selbst wenn Statistik jetzt nicht das Spannendste von der Materie ist, weil wir tippen halt am Ende Zahlen in den Computer ein. Das ist jetzt nicht aufregend oder sowas. Aber wir haben die Möglichkeit bei den Passchecks, die stehen wir neben den Teams, wir klatschen die Spieler ab, wir haben da ein bisschen Kontakt zu, man quatscht mal mit Leuten, wir dürfen überall hin im Stadion, wir sehen hinter die Kulissen und das ist der Faktor, wo ich sage, das macht halt den Job, macht halt wert für mich, dass ich mir da meinen Sonntag für investiere, dass ich halt die Möglichkeit habe, dort wirklich mal Einblicke zu kriegen, dort dabei zu sein, auch das Gefühl zu bekommen, Teil vom gesamten Team zu sein, vom Erfolg zu sein, von den Monarchs. Und deswegen muss ich sagen, es mag nicht die spannendste Arbeit auf diesem Planeten sein, aber das komplette Feeling rundherum ist wunderschön.
Das stimmt allerdings, dem kann ich nur zustimmen. Das sind
wunderschöne Worte. Und also, was ich noch sagen möchte, liebe Spieler, falls hier ein paar zuhören, denkt doch dran, die Statistik trägt eure Statistiken ein, ne? Also wie es der Name schon sagt. Und ich habe es ja selber gesehen, manchmal ist es nie so ganz einfach zu sehen, wer wen getackelt hat, wenn da so ein Fleischberg aufeinander liegt, mehrere Leute. Da muss man schon auch mal ein bisschen, ne? Also wenn da, seid nett. Ne?
Vielleicht sind da schon ein oder andere Male Tackles zu Leuten gewandert, die jetzt vielleicht nicht eindeutig das Tackle gesetzt haben,
also, aber
die man doch ganz gut findet.
Das habe ich so gehört, das sind Gerüchte.
Mehr Liebe für die Statistik, eindeutig.
Genau.
Ja, aber Max, dem Erlebnis im Rudolf-Habich-Stadion kann ich mich nur anschließen. Wir standen ja mit unserem Kamerateam auch dort oben. Ich fand es sehr windig, also es war dann irgendwann echt kalt dort
kalt,
oben
geworden. Ja.
Aber ja, dieses ganze Feeling, auch mal unten auf dem Rasen vor dem Spiel rumlaufen zu können, das ist schon mega. Also da freue ich mich auch schon nächste Saison wieder drauf auf das Spiel. Da ist mir aber gerade noch eine Frage eingefallen, weil ich hatte vor unserer Aufnahme hier mal mit der Anja geschrieben, die ja so unser Statistik-Urgestein ist. Und die hat mir so berichtet, also das Schlimmste, was auf dem Platz passieren kann für euch Statistiker, ist eigentlich ein Fumble, der nicht zurückgetragen wird. Ist das tatsächlich so oder hat mich die Anja da veralbert?
Es ist eines der schlimmsten Dinge. Es gibt diverse Sachen, die das Programm sehr stark beeinträchtigen. Und ich meine, da habt ihr bestimmt auch schon ein, zwei Mal mitbekommen, wenn dann wenn ich euch die Statistik unüberarbeitet von der GFL zuschicke, dass dann teilweise, sagen wir, auf einmal 250 Penalty Yards drinne stehen.
Genau.
Das Schlimmste für mich persönlich zum Eintragen sind generell sämtliche Special Teams Plays, die mit Strafen verbunden sind, die mit Fumbles verbunden sind, die mit Mist-Kicks verbunden sind. Alles, also, ich mache ja viel mit Defense. Ich bin jetzt hier, kann man auch mal kurz einwerfen, zweite Mannschaft lerne ich jetzt gerade als Coach ein bisschen mit an. Ich bin ja wirklich großer Fan von Defense und ich mag auch gute Offense, aber ich kann es als Unit nicht wirklich leiden und ich finde es als Statistiker noch schlimmer, Special Teams. Ich kann es nicht ab. Und das ist so das, was das Programm am ehesten kaputt macht, dass wir, wenn wir irgendwelche Strafen oder Fumbles auf, vor allem Kickoffs kriegen, weil das passiert sehr oft und dann möchte das Programm die Strafen teilweise nicht so anwenden, wie es soll und dann wird dann halt auf einmal eine Strafe, die eigentlich nur quasi den Return von der 25 auf die 15 zurücksetzt, vom Programm gerechnet als eine Strafe vom Kickoff-Punkt an 35-Yard-Linie an die 15-Yard-Linie mit einem Turnover und dann kann man eigentlich den Rechner auch schon aus dem Fenster werfen.
Okay, verstehe. Klingt verlockend.
Ja.
Also, man muss dann jetzt einfach schon mal einen Appell an unsere Special Teams raushauen. Haltet den Ball fest und lauft viel.
Genau, macht es der Statistik-Runi unnötig komplizierter, als es eh schon ist.
Vor allem keine Strafen. Leute, haltet nicht.
Finger weg, kein Schuppen auf dem Spielfeld. Ach ja. So, die obligatorisch letzte Aussage. Max, möchtest du noch jemanden grüßen?
Nee, ich glaube, ich habe tatsächlich niemanden zu grüßen. Die Statistik soll sich gegrüßt fühlen durch alles, was ich bisher gesagt habe. Wundervolle Leute. Macht sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Herz.
Wunderschön.
Sehr schön. Gut, dann werden wir dich jetzt hier auch in deinen Feierabend heute entlassen. Ja. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war wunderschön, mal deiner Arbeit lauschen zu dürfen.
Genau, und du hast auch echt gut Rede und Antwort gestanden. Super geiles Interview. Danke dafür.
Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Mal ein bisschen Blick hinter die Kulissen und auch mal auf die etwas weniger appreciateden Parts des Ganzen.
Genau, nochmal zum Abschluss. Mehr Liebe für die Statistik-Crew und in diesem Sinne, wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder am Spielfeldrand, lieber Max. Mach's gut.
Danke. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
So, damit kommen wir jetzt noch zum Abschlussteil hier vom Podcast. Der Erik hat noch ein paar kleine News vorbereitet für euch, die jetzt gerade ein bisschen aktuell sind. Erik, dein Teig, bitte.
Ja, bloß noch so drei kurze Stichpunkte euch genannt. Ihr habt es vielleicht auch, wir greifen natürlich auch Sachen auf, die ihr eh schon gelesen habt auf Social Media, aber jo, jetzt ist die Folge halt erst. Also zum Beispiel, dass jetzt die Cheerleader-Teams bekommen jetzt wieder was zu tun. Nach 3 Jahren können die endlich wieder an einer Landesmeisterschaft antreten. Und die wird stattfinden in Riesa am 3. Dezember. Das sind ja dann, wir haben ja einige Altersgruppen von den Cheerleadern und das sind diverse Contests quasi bei den sächsischen Meisterschaften. Ja, und außerdem fand am 29.10. ein Training der Flag-Nationalmannschaft statt. Und zwar für die U17-5er-Flag-Mannschaften. Und da konnten 4 von unseren Jugendspielern, waren dabei. Ja, und jetzt wird halt die Zeit dann zeigen, wer es quasi in die Nationalmannschaft statt. Also da haben quasi von überall dann eben Spieler vorgespielt und da wird dann halt ein Nationalteam zusammengestellt. Und da ist jetzt mal sehen, ob da vielleicht von uns auch ein paar Jungs dabei sind.
Genau, wie es halt immer so läuft bei den Nationalteams des Footballs und auch in anderen Sportbereichen.
Genau, und das gilt auch eben für unsere Flag-Jungs. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Cheerleading-Deutschen Meisterschaften, die jetzt auch wieder stattfinden. Und das ist noch ein bisschen hin, aber wir können es schon mal erwähnen, weil ich es jetzt gelesen hatte. Am 25. und 26. März nächsten Jahres finden die deutschen Cheerleading-Meisterschaften in Düsseldorf statt. Also könnt ihr euch auch schon mal vormerken, wenn ihr da Bock habt oder irgendwo in der Gegend seid oder da Bock habt hinzufahren. Das ist bestimmt auch eine ziemlich geile große Veranstaltung, wenn aus ganz Deutschland die Cheerleader anreisen.
Richtig, und die Mädels und Jungs freuen sich da sicherlich auch immer über zahlreiche Unterstützung. So, ich denke, Erik, du bist durch mit deinen News oder hast du noch was für uns?
Ja, du darfst noch anteasern, wen wir im Dezember zu uns.
Genau, holen. Das wollte ich nämlich jetzt damit einläuten, noch einen kleinen Sneak Peek auf die Dezember-Folge machen. Robert Gruß, unser Offense-Koordinator, wird da zu Gast sein. Und zwar soll da das Thema sein, wie entsteht ein Kader? Also Hinblick darauf, Kaderzusammenstellung, wo bekommen welche Spieler her und wie kommt man an solche Spieler vor allen Dingen?
Ja, genau. Und allgemein mal gucken, was wir aus dem Coach rausquetschen können.
Richtig.
Was falls, er uns verrät.
Falls ihr da auch Fragen passend zu diesem Thema habt, schickt sie uns gerne. mnrxcast@dresden-monax.de und dann schauen wir mal, ob Robert uns und euch die Fragen beantworten kann. Gut, in diesem Sinne war es heute doch mal wieder eine etwas längere Off-Season-Folge.
Ja, ihr habt ja jetzt genug Zeit, die zu hören.
Richtig.
Ist ein Monat nächste, bis zur nächsten.
Die nächste kommt ja erst im Dezember. In diesem Sinne, Erik, irgendwelche letzten Worte?
Ja, ich möchte noch jemanden grüßen, und zwar den Tiag, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und zwar das spielt irgendwo in unserer Jugend, in irgendeiner Jugendmannschaft. Ich habe mir leider jetzt nie gemerkt, wo, ob das beim Tackle-Football ist oder beim Flag-Football. Auf jeden Fall war ich mit seinem Papa Matthias letztens auf einem Horrorfilmabend. Und das hat sich zufällig ergeben, dass sein Sohn quasi unseren Podcast hört. Also an der Stelle sei gegrüßt.
Grüß dich, meiner. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt auch. So, wir hören uns nächsten Monat wieder. In diesem Sinne, macht's gut.
Bis dahin, ciao, ciao.
Und ciao.